Meine Aufgabe war, darüber zu reden, wie wird heute operiert, wie wird 2014 operiert. Und das ist natürlich ein besonders schönes kosmetisches Ergebnis. Kosmetik ist heute wichtig, aber es gibt viel wichtigere Dinge. Und wir haben über viele heute schon gesprochen. Das ist die kritische Indikationsstellung zur Chirurgie, die befundadaptierte Operation, die primäre Heilung der Erkrankung, aber vor allem die Vermeidung von Komplikationen und damit auch die Frage, inwieweit Zentrumsbildung in der Schilddrüsenchirurgie wichtig ist. Ich nehme es gleich vorweg, es ist sehr wichtig, vor allem um chirurgische Katastrophen zu verhindern. Aber aus einem ganz bestimmten Grund möchte ich auf diesen kosmetischen Aspekt, und zwar auf die Knopflochchirurgie, auch sehr kritisch eingehen, weil es leider ein Populismus der Medizin und mancher Chirurgen auch ist. Und wenn man im Standard nachliest, und dieser Standard ist von 2013, Sie können es nicht gut lesen, aber dennoch, hier steht es, ohne Kropf durch Knopflochoperation, muss man mal dreimal nachdenken, was das auf Deutsch eigentlich heißt. Und es hat ein Wiener Krankenhaus Werbung damit gemacht, dass sie mit einem Gerät, das sie gerade erfunden haben, ein All-in-One-Gerät, das wir seit circa 11 Jahren verwenden, besonders kleine Schnitte machen können. Sie sehen hier einen Schnitt und ich konnte es mir einfach nicht nehmen lassen, Ihnen die Patienten meiner letzten Ordinationswoche zu zeigen, die ich kontrolliert habe. Diese junge Dame, da müssen Sie schon recht genau schauen, um diese, ob man das jetzt minimalinvasive Chirurgie oder was auch immer nennt, zu sehen, mit einem kosmetischen Schnitt zu zeigen. Also man sieht es zumindest nicht, wenn man nicht mit der Lupenbrille hinsieht. Aber auch die nächsten Jahrgänge schauen, glaube ich, kosmetisch sehr ansprechend aus, selbst wenn Sie große Schnitte brauchen, weil bei Riesenstrummen können Sie ja auch nicht durch 2,5 Zentimeter große Schnitte operieren. Das ist ein reiner Populismus der Kollegen und auch bei älteren Ladies kann man einfach vor der Operation die Hautbeugefalte suchen und dort schneiden und man kriegt gute Ergebnisse. Das ist bitte zwei Monate nach einer Operation und Sie können nur hier noch den Schnitt erahnen. Natürlich gibt es auch andere Bilder, das ist kein Zweifel. Das ist in dem Fall aus dem Internet. Ich habe verabsäumt, auch eigene Ergebnisse zu fotografieren, die zweifellos manchmal bei Keloidbildung auch so aussehen. Nur, da wird Ihnen nichts nützen, wenn Sie einen 2,5 Zentimeter großen Schnitt machen, weil der schaut dann mindestens genauso aus und durch die Überdehnung der Haut vielleicht noch ärger. Dann können Sie nur übergehen zur ABBA-Methode. Wissen Sie, was ABBA ist? ABBA ist Axillo-Bilateral Breast Access, das heißt, Sie gehen dann endoskopisch durch die Axilla und durch beide Brustwarzen durch, präparieren sich bis zur Schilddrüse und schneiden heiß die Schilddrüse heraus. Meine Damen und Herren, ich würde das nicht minimal, sondern maximal invasive Chirurgie nennen und wir wollen gar nicht reden, welche Ösophagotrachealfisteln dann als Komplikationen entstehen. Und wenn man dem noch eins draufsetzen will in der Materialschlacht der heutigen Zeit, dann kann man es auch mit dem Roboter operieren und mit dem Da Vinci dann mit einem Riesenaufwand eine minimalinvasive Thyroidektomie machen, die aber wiederum nur bei 10% der Patienten möglich ist, denn schauen Sie sich diesen endemischen Knotenkropf an, der wird wohl nicht über einen kleinen Schnitt und auch nicht über die Axilla zu entfernen sein. Noch besser war dieser Mann, der an sich ein Unternehmen geleitet hat und ich glaube, man kann hier morbetisch sehen und dieses Bild aus den letzten 2 Jahren, einen linksseitigen Schilddrüsenlappen, was hat Kollege Zettini gesagt, bis 10 oder 15 Milliliter pro Seite, das waren 765 Gramm, nur der linke Schilddrüsenlappen, der Kehlkoffer schon vollkommen verdrängt. Oder eine 80-jährige Patientin, deren substernaler Struma-Anteil bis hierher reicht, der intratorakale aber knapp bis zum Zwerchfell. Diese Patienten müssen dann mit Sternotomie versorgt werden und es ist unsere Aufgabe, diese 80-jährige Lady komplikationsfrei durch die Schilddrüsenchirurgie zu bringen und ich glaube, das hat die Priorität in unserer Medizin und wenn man sich fragt, wie man 2014 und in Zukunft operieren soll, dann würde ich sagen, man sollte die Komplikationsfreiheit und die Heilung der Erkrankung an erste Stelle stellen. Auch bei diesen Patienten, Sie sehen hier einen Sagittalschnitt und zwar genau in der Mitte und hier ist die Wirbelsäule, die Dornfortsätze und Sie müssen sich hier den Kehlkopf erwarten, es handelt sich übrigens um den Hals, man müsste hier den Kehlkopf und die Trachea erwarten und das alles ist Schilddrüsenkarzinom bis in das Mediastinum reichend. Und wenn Sie sich die axiale Schicht anschauen, wissen Sie, warum Sie in der Sagittalen keine Luftröhre sehen, weil die Luftröhre hier verdrängt ist und der Patient ist im Stadium der Erstickung zu mir gekommen in die Ordination. Wir haben am Samstag Notfall operiert, was bei einer Schilddrüsenoperation tatsächlich selten der Fall ist. Das war das Bild in der Praxis und Sie sehen, dass es auch heute noch solche Patienten gibt. Er allerdings hat gedacht, die Struma wird ihn überleben und nicht er die Struma, aber es war dann letztlich anders. Das Schilddrüsenkarzinom ist hier bis zum Kieferwinkel gegangen. Sie können das makroskopisch gar nicht sicher unterscheiden, erst wenn Sie es angreifen, ist es ein derber Kropf, der auch hier eingewachsen ist in Trachea und Larynx und hier bereits ein Großteil der Schilddrüse entfernt bis ins Mediastinum, hier dann die Trachea und der Esophagus, ist kein ideal zu anzusehendes Bild hier. Und wenn Sie sich von der Ausdehnung anschauen, ein wenig differenziert follikuläres Schilddrüsenkarzinom. Der Patient hatte übrigens zum Thema Laborwerte präoperativ 5000 Thyroglobulin, und wenn man Thyroglobulin präoperativ auch nicht unbedingt das Tumormarker sieht, also wenn jemand 5000 hat, dann hat es was, und dann muss man sagen, das muss schon malign sein, möglicherweise auch mit Metastasen. Gut, zur Vermeidung von Komplikationen, ich zeige Ihnen die vielleicht anhand eines Schemas, vergrößerter Schilddrüsenlappen, hier der Nervus laryngeus recurrens, eine bekannte Problematik, hier die Nebenschilddrüsen und zahlreiche Gefäße, sind hier nur einige wenige eingezeichnet, die ergeben schon die Komplikationen, Rekurrenzparese, Hypoparathyroidismus, Nebenschilddrüsenunterfunktion und Nachblutung. Und ich zeige Ihnen jetzt ein Video einer Standardoperation, rechter Schilddrüsenlappen luxiert, hier Nebenschilddrüse, beachten Sie diese kleine Struktur hier, hier der Nervus recurrens, das hier ist Nebenschilddrüse, er wird mittels Neurostimulation, wir hören es jetzt nicht sehr, wird da stets auf Funktion und Lokalisation geprüft, und hier haben wir auch eine permanente Vagussonde, eine Entwicklung, die wir von unserer Abteilung gemacht haben. Aber was ich Ihnen zeigen möchte, wie schwierig es ist, die Nebenschilddrüsen zu entdecken. Hier ist zum Beispiel ein Epithelkörperchen, das in einer Tasche der Schilddrüse liegt und das man eigentlich durch den Fokus auf den Rekurrenz übersehen hat. Und ein zweites Epithelkörperchen und vermutlich ein drittes hat man auch schon entdeckt. Also man hat nicht damit gerechnet, dass hier eine Nebenschilddrüse noch liegen kann. Mit der Lupenbrille entdeckt man sie schließlich, und das ist ein Fall für eine Autotransplantation. Und wenn man radikal operiert und thyroidektomiert, muss man sich immer im Klaren sein. Und auch die Zuweiser, die von uns fordern, wir sollen alles thyroidektomieren, damit ja keine Knoten zurückbleiben. Wir müssen uns im Klaren sein, wenn das mit mehreren Nebenschilddrüsen passiert, ist das Risiko einer Nebenschilddrüsenunterfunktion groß. Sehen Sie den linken Lappen, wo diese Nebenschilddrüse hier liegt, mitten am Schilddrüsenlappen, hier ein Fettgewebsanteil, und das hier ist das Epithelkörperchen. Vielleicht kann man ein bisschen das Licht runterdrehen, damit man den Film besser sieht, das vordere Licht. Und das muss man abpräparieren, ist alles bei derselben Patientin, die hat jetzt schon eine etwas kritische Nebenschilddrüsensituation, und das ist der linke Lappen, oberer Polbereich, und hier ist ebenfalls die Nebenschilddrüse, die Sie hier gleich sehen werden, vorluxiert. Noch ein bisschen mehr runterfahren mit dem Licht bitte, und hier der Nervus recurrens. Mit der Neurostimulation geprüft, die untere Nebenschilddrüse und die obere Nebenschilddrüse. Sie sehen also, wenn man auf diese nicht besonders gut achtet, ist es durchaus möglich, 3 oder 4 Nebenschilddrüsen unbeabsichtigt zu entfernen, vor allem wenn man sich damit nicht wirklich gut auskennt und sich die Chirurgen freuen, dass sie den Rekurrenz gefunden haben und dann alles wegschneiden, dann kann das durchaus in nicht allzu seltenen Fällen zum massiven Nachteil des Patienten werden. Wir sehen hier die Autotransplantation, die Nebenschilddrüse wird hier in kleinste Teile morcelliert, ein Muskel, meistens aus Sternocleidomastoideus, wird eine Tasche gebildet und diese kleinen Partikel werden implantiert und können dann durch Diffusion eine gewisse Basisfunktion wieder aufnehmen. Wir gehen aber davon aus, dass wir mit den 3 erhaltenen Nebenschilddrüsen sowieso ausreichend Parathormon produzieren. Sollten wir es schaffen, bis zum Ende meines Vortrags zu kommen, kann ich Ihnen noch ein paar Gutachterfälle zeigen, wo der permanente Hypoparathyroidismus tatsächlich ein riesiges Problem ist und auch zur Arbeitsunfähigkeit manch junger Patienten geführt hat. Gut, wir können weitergehen mit dem nächsten vielleicht. Gut, aber zum Neuromonitoring wirklich eine innovative Methode. Wir haben das als erste Abteilung vor 11 Jahren nach Österreich gebracht. Sie sehen hier nicht nur ein Elektromyogramm vom Rekurrenz wie beim EKG, Sie sehen hier eindeutig mit dieser Amplitude, dass der Rekurrenz gut leitet und funktioniert, und damit wir wissen, dass der gesamte Rekurrenz leitet, haben Sie hier auch die Vagusableitung, der Rekurrenz kommt ja vom Vagus. Wenn Sie das zentral messen und haben eine derartige Amplitude, können Sie mit Sicherheit davon ausgehen, dass der Patient eine normale Funktion hat, und zwar noch während er in Narkose liegt. Weil wenn das passiert wie hier, dass wir eine permanente Stimulation machen und sehen hier solche Aussetzer, und das Ganze geht dann so, dass plötzlich der Nerv aufhört zu funktionieren, und das können wir meistens schon intraoperativ messen, dann stoppen wir die Operation nach der Resektion der ersten Seite, warten, bis sich diese Rekurrenzparese wieder gegeben hat, und operieren erst dann in zweiter Sequenz die zweite Seite. Also meine Damen und Herren, wenn Sie Patienten in die Ordination und ihre Praxis bekommen, die nur einseitig operiert worden sind, dann ist das nicht immer nur eine Fehleinschätzung des Chirurgen, sondern um das Risiko zu minimieren, eine beidseitige Rekurrenzparese ist wirklich eine Katastrophensituation, und man muss das aber auch in die präoperative Aufklärung mit hineinnehmen des Patienten. Eine kurzfristige Rekurrenzparese ist durch beste Präparationstechnik nicht auszuschließen, und diese Erfahrung haben wir schon 2002 anhand von 27.000 Nerven, und mittlerweile haben wir einen Überblick über 40.000 Nervenpräparationen. Man kann einen passagieren Rekurrenzschaden nicht ausschließen. Sehen Sie hier die rechte Schilddrüsenlappen luxiert und substernal noch ein zweiter Knoten, und Sie denken hier, der Nerv stranguliert die Schilddrüse. Das ist alles rechter Lappen, aber in Wirklichkeit stranguliert die Schilddrüse den Nerv, und dass es hier zu einem lokalen Funktionsausfall kommt während der Operation, ist naheliegend. Das können Sie heute mit der Neurostimulation messen, und wenn Sie dann den Vagus messen, dann sehen Sie, dass am Vagus kein Signal ist, aber Einmündungsstellen nahe am Rekurrenz sehr wohl ein Signal. Dann haben Sie einen lokalen, hoffentlich kurzfristigen Schaden und hören auf mit der Operation, operieren die wichtigere Seite zuerst, das tun wir grundsätzlich, die malignitätsverdächtige oder die größere Seite, und können dann die zweite Seite observieren, bis sich der Nerv wieder zurückgebildet hat. Oder sehen Sie sich ein Rezidivstroma an, das Ganze ist der rechte Schilddrüsenlappen luxiert, sehr viel Verwachsung, und der Nerv zieht sich über das Rezidiv hier drüber, und das ist die Arteria thoracica inferior, eine Struktur, die sehr leicht zu übersehen ist. Oder hier linker Schilddrüsenlappen luxiert, hier der Rekurrenz, der sich vorwölbt. Mit dem Neuromonitoring können Sie sicher sein, dass es kein Gefäß ist, sondern der Nerv. Und dieses Bild ist von letzter Woche. Rechter Schilddrüsenlappen luxiert und der Nervus recurrens klebt dermaßen an der Schilddrüsenkapsel, dass Sie ihn hier dann schrittweise abpräparieren müssen. Und hier ist es durchaus bei weniger Übung naheliegend, dass einem passieren kann, dass man das mit einem Gefäß verwechselt und den Nerv durchtrennt. Hier ist der Nerv abpräpariert, und trotz dieser subtilen Technik können Sie in 3-5% eine passagiere Rekurrenzparese entwickeln. Die sollten sich aber zu über 90% zurückbilden. Und wenn Sie sich jetzt anschauen, das ist eine Kurve, wo Sie sehen, durchschnittlich, so auch ein bisschen eine gaußsche Kurve, nach 6 Wochen bis 3 Monaten nimmt der Nerv wieder seine normale Funktion auf, sofern er nicht durchtrennt worden ist. Und das ist ja eine Sache, die in einem Zentrum wirklich nur entweder einer onkologisch erforderten Resektion oder einem Unfall zukommen kann, der mittels Neuromonitoring auch wirklich zu den absoluten Raritäten gehören muss. Das nächste Problem, wir haben es schon angedeutet, der Hypoparathyroidismus. Und dadurch auch der Appell, diese überradikale Chirurgie, die erwartet wird, nur weil man jetzt Rekurrenz präparieren kann, vor der muss man schon auch warnen. Denn nicht immer nur ist der Chirurg schuld. Schauen Sie sich diese obere Nebenschilddrüse an, die hier unmittelbar an der Schilddrüsenkapsel haftet. Wie soll man den Gefäßstiel dieser Nebenschilddrüse erhalten? Ebenso bei der unteren Nebenschilddrüse. Sie werden immer wieder Fälle finden, wo die Nebenschilddrüsen schwer zu erhalten sind, oder bei Karzinomen, wo Sie eine totale Thyroidektomie mit zentraler Compartment-Lymphadenektomie machen. Hier die Trachea, hier der Ösophagus, hier die Wirbelsäule, hier die Karotis. Na, die arme Nebenschilddrüse hat ja fast keine Versorgungsmöglichkeit mehr. Und da muss man schon wissen, wo man zwischen onkologischer Radikalität und Komplikationsarmut seinen Weg geht. Vor allem bei gutartigen Stromern darf es eigentlich nicht sein, dass man den Patienten mit einem permanenten Hypoparathyroidismus hinterlässt, und immerhin bei Thyroidektomien muss man sagen 1-1,5%. Es gibt natürlich auch Chirurgen, die den Kalziumwert so niedrig, den Normalwert so niedrig setzen, dass sie weniger Komplikationen haben, aber man muss der Realität ins Auge sehen, der permanente Hypoparathyroidismus ist ein Problem, und wenn Sie eine unserer Studien, die wir 2008 publiziert haben, sich anschauen, wie bei den schweren Hypoparas bereits intraoperativ der Parathormonspiegel absinkt und dann kaum mehr ansteigt, und sich diese Patienten dann klinisch anschauen, die manchmal auch eben nicht mehr arbeitsfähig sind, trotz jugendlichen Alters, dann muss man, das ist das schon ein Cause of Concern, wie das einer der Publikateure über dieses Thema genannt hat. Und wenn Sie sich hier die Schilddrüse anschauen, das ist ein Latex-Ausgusspräparat, Patient im Liegen, hier die Schilddrüse, alle Venen sind weg und das Fettgewebe und da sind die zwei Nebenschilddrüsen. Dann können Sie sich vorstellen, selbst wenn Sie die sehen und die schonen, wenn Sie da durchgehen, um die Schilddrüse radikal auszubauen, dann schädigen Sie vielleicht nicht die Nebenschilddrüsen, aber Ihre Durchblutung und haben damit auch schon ein Problem. Und warum dieses Problem tatsächlich nicht so oft auftritt, ist, weil sich die Nebenschilddrüse manchmal vor dem Chirurgen verstecken. Und wenn Sie hier wieder die Schilddrüse sehen und hier eine Nebenschilddrüse und die zweite Nebenschilddrüse da oben, na, da kommt der Chirurg bei der Thyroidektomie nicht hin. Das heißt, diese Nebenschilddrüse wird überleben und entgeht der Radikalität des Chirurgen. Manchmal können es aber auch wirklich nichts dafür, die Chirurgen, weil wenn Sie den rechten Schilddrüsenlappen hier luxieren und sehen, wie viele Knoten Sie da haben, und das ist eine Nebenschilddrüse mit in dieser Knotenwelt und hat keine eigene Gefäßversorgung, dann ist die schon ganz, ganz schwierig nur zu erhalten und es kostet sehr viel Zeit. Hier ist die Nebenschilddrüse abrepariert an einen Kapselpolster und das ist dann die Situation, wo wir sagen, wir machen eine Niertotaloperation. Das heißt, wir belassen einen kleinen Schilddrüsenkapselanteil oder einen kleinen Gewebsanteil, um dieses Problem des permanenten Hypoparathyroidismus nicht zu sehr zu provozieren. Und deswegen sollten die befundadaptierten Resektionsverfahren mehr Beachtung finden und aber auch bei Belassen von Resten, es sollten natürlich möglichst gesunde Reste sein, nicht zu sehr Kritik walten über das Resektionsverfahren. Wir wollen ja nicht über jene Patienten reden, die thyroidektomiert werden wegen einer Basedow-Struma und dann diesen enormen scintigraphischen Befund hinterlassen, den, glaube ich, du, Amir, gezeigt hast. Das ist natürlich ein chirurgisch-technischer Fehler, ist überhaupt keine Frage. Das, was out ist, ist die subtotale Resektion, wo wir bei Knotenstromen Reste belassen, die relativ groß sind, wo auch das Risiko ist, dass nach dorsal und nach substernal reichende Reste gar nicht entdeckt werden und die dann Rezidive bilden, die dann wirklich schwierig zu operieren sind. Wir machen die fast totale Thyroidektomie bei den vielknotigen Stromen oder die totale Thyroidektomie bei Basedow und natürlich bei den Karzinomen mit den Lymphknoten. Aber man sollte auch beachten, dass wir bei den jungen Patienten, die unter Umständen 20 Jahre sind, einen Solitärknoten haben, der mit hoher Wahrscheinlichkeit gutartig ist, den man aber nicht konservieren kann, weil die Patientin so jung ist, weil man 60 Jahre kontrolliert und weil doch langfristig im Malignitätsverdacht steht. Wenn die günstig liegen, kann man eine sehr sparsame, befundadaptierte, funktionserhaltendes Resektionsverfahren machen und kann die Patienten weiter ohne Substitution lassen, und sollten die in 20 Jahren einen Eingriff brauchen, einen Re-Eingriff, können wir mit der heutigen Technik diesen genauso sicher gewährleisten. Und auch schon die deutschen Endokrinchirurgen ziehen sich etwas zurück und sind vor allem bei der üblichen, normalen, gutartigen Knotenstroma für eine Individualisierung des Resektionsverfahrens, weil sie eben die Rekurrenzparese und den Hypoparathyroidismus schon auch als Langzeitprobleme entdeckt haben. Es wird ja sogar bei den Mikrokarzinomen, gibt es ja auch genügend zurückhaltende Meinungen. Herr Ito hat zum Beispiel in seiner berühmten Studie in Japan ein Drittel der Mikrokarzinome überhaupt nur kontrolliert und gar nicht operieren lassen, und da haben sich einige auch überhaupt nicht fortentwickelt, und man sollte die Angst vor den Mikrokarzinomen im Zaum halten. Wir haben jetzt 1390 Mikrokarzinome der letzten 35 Jahre. Kein einziger Patient ist gestorben, obwohl viele gar nicht so radikal operiert worden sind. Und auch bei den minimalinvasiven follikulären Schilddrüsenkarzinomen kann Ihnen da und dort mal ein Arztbrief ins Haus flackern, wo das dort steht und da nur hemithyroidektomiert worden ist. Das ist gerade ein Befund, den wir gerade mit den Pathologen und den Nuklearmedizinern zusammen evaluieren, ab wann muss Radiotherapie sein und wann kann man noch ohne Radiotherapie auskommen. Nun, um zu zeigen, dass wir natürlich auch radikalere Chirurgie machen, vielleicht ein kurzer Film eines 19-jährigen Patienten mit einem papillären Schilddrüsenkarzinom mit multipler Metastasierung, wo wir schon a priori gleich eine zentrale Lymphknotendissektion, hier die rechte Arteria carotis, hier wird der Nervus recurrens jetzt auftauchen, hier die Schilddrüse und etliche Lymphknotenmetastasen. Hier wird der Nervus recurrens mal freigelegt. Hier noch mit einer transkrikoidalen Nadelelektrode, weil die Tubuselektrode nicht funktioniert hat. Und hier wird gerade der Nervus vagus stimuliert. Hier der Nervus recurrens, Sie hören das akustische Signal, dass wir wissen, dass er funktioniert. Und hier unten präparieren wir die Lymphknoten Metastasen von der Trachea weg. Hier werden Sie gleich einen Lymphknoten sehen, der hinter dem Rekurrens herausgeholt wird. Da machen wir wirklich eine 3-Compartment-Lymphadenektomie. Hier ist der Sternum bereits offen, hier sehen Sie schon die herznahen Gefäße unten. Das hier ist der Nervus vagus, wurde Nervus recurrens um die Arteria subclavia abgibt. Also hier ist alles von Lymphknoten Metastasen befreit. Das war eins jener papillären Karzinome, die knapp 2 Zentimeter waren und ubiquitär Lymphknoten Metastasen gesetzt haben. Das ist der Truncus brachiocephalicus, das ist die Vena anonyma. Hier wird die mediastinale Compartment-Lymphadenektomie jetzt gemacht. Hier sehen Sie noch einmal den langstreckigen Nervus recurrens, der immer wieder mit Neurostimulation als solch überprüft wird. Und hier sehen Sie das mediastinale Lymphknotenpaket, die zervikale Schilddrüse mit dem kleinen Karzinom, hier die Trachea. Das Mediastinum ist schon lymphknotenfrei. Und jetzt auf der linken Seite wieder durchschimmernder Nervus recurrens. Der nun mit aller Vorsicht, und Sie sehen, wie zart der ist wirklich 1 Millimeter oft nur, bis zur Einmündungsstelle freigelegt wird. Hier sehen Sie ihn noch einmal, hier sehen Sie ihn auch, und das sind alles Lymphknotenmetastasen um den Rekurrens. Also das ist der Grenzgang zwischen Radikalität und trotzdem Erhalten der ganzen Nervenfunktionen und auch der Nebenschilddrüsen. Und das ist der Schilddrüsenlappen hier oben und das alles sind die Metastasen von dem Schilddrüsenkarzinom. Die Metastasen sind bis zu 5 cm und gehen bis ins Mediastinum. Eins jener wenigen papillären Schilddrüsenkarzinome, die ausgedehnt lymphogen metastasieren und diese heute, hier wieder der komplett freigelegte Rekurrenz und hier gehen wir scharf von der Trachea ab, die Sie heute mit dem Ultraschall auch gut detektieren können. Deswegen der Appell an alle, auch an meine Vorredner, nicht nur auf die Schilddrüse im Smallpart-Verfahren zu schauen, sondern die ganzen Lymphknoten mit zu untersuchen. Hier übrigens eine Nebenschilddrüse, hier die kleine Schilddrüse und das sind alles die Metastasen, die bis ins Mediastinum reichen. Bei einer guten präoperativen Diagnostik wissen Sie das gleich, abgesehen von der, hier brauchen Sie nicht einmal mehr eine Feinnadelpunktion, weil der Befund, der Ultraschallbefund war schon gut genug, um das zu definieren. Das war der Primärherd, 1,7 cm papilläres invasives Karzinom, das sind die wenigen und hier im linken seitlichen Halsdreck alles voll Lymphknotenmetastasen, die haben eine eben Größe, wie ich schon gesagt habe, bis 5 cm und zum Schluss können Sie alle Nerven noch mittels Neurostimulation kontrollieren. Und hier sehen Sie den ausgeräumten Hals, hier den rechten Rekurrens, hier die Brachiocephalica, Carotis, Subclavia, Nervus vagus. Der Eingriff hat 7 Stunden gedauert. Hier, wo der Nervus vagus umschlagt, um die Subclavia, der Nervus recurrens vom Vagus weggeht und umschlagt und in Richtung Kehlkopf geht. Und auf der linken Seite auch wieder der Nervus recurrens, hinten der Esophagus auch befreit von allen Lymphknoten, hier der recurrens. Auch am Nervus vagus können Sie stimulieren und haben jetzt den ganzen Nervenloop. Und hier ist der Nervus phrenicus, auch den können Sie stimulieren und Sie werden sehen, wie das Zwerchfell kontrahiert. Nervus accessorius haben wir, glaube ich, auch noch. Dort ist er, dann zuckt die ganze Schulter. Also Sie haben etliche ein paar heikle Strukturen da schon in dem ganzen cervico-mediastinalen Bereich. Und das nur, um Ihnen ein bisschen zu zeigen, dass man natürlich sehr gut selektieren muss, welche Fälle sind wirklich ganz radikal zu operieren und bei welchen Patienten kann man sich zum Beispiel vor Lymphadenektomien zurückziehen. Das ist übrigens die Pleura, die Sie da jetzt gesehen haben. Ja. 30 Sekunden.
30 Sekunden noch für 2 interessante Bilder.
Nachblutung, eins der wirklich wenigen Probleme, die auch bei einer Standard-Schilddrüsenoperation zum Tod führen können. Sie sehen hier, dass wir bereits auf der Station die Wunde eröffnet haben, weil der Hals so komprimiert war und die Patientin kann jetzt gerade noch beatmet werden. Und es ist durchaus, leider gibt es immer wieder Fälle, wo der Hals nicht aufgemacht wird und durch die Kompression am Hals, durch die Weichteilkompression, der Patient nicht mehr intubierbar ist. Dieser Saga der Anästhesisten cannot intubieren. intubate, cannot ventilate, ist ganz kritisch, weil dann muss man schnell tracheotomieren und wenn man das nicht schafft, dann hat der Patient entweder ein apalisches Syndrom oder er ist tot und das muss man berücksichtigen. Wir haben im Überblick 30.000 Operationen publiziert und im ersten Jahrzehnt der Zeit um den 70er Jahren sind noch 3 Patienten daran verstorben. Deswegen haben wir heute Standards und wir müssen überhaupt die Nachblutungsrate senken und die Risikofaktoren, die wir bei den 30.000 Operationen festgestellt haben, sind das Alter des Patienten, klarer Fall, vulnerablere Gefäße, möglicherweise verkalktere, das Geschlecht, wieder einmal zieht der Mann die schlechtere Rolle und Hauptrisiko ist der Chirurg und deswegen auch der Appell, Operation im Zentrum und nicht einmal dort sind alle gleich und im Zentrum müssen wir über Qualitätssicherung wieder sorgen, dass alle ein optimales Ergebnis liefern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus